Gott näher, als du meinst. Ich möchte zur Grundlage der Predigt heute mal einen Psalm lesen. Die meisten von uns kennen vielleicht Psalm 23 auswendig, aber ich weiß nicht, wie es mit Psalm 33 steht. Könnt ihr den auch auswendig? Aber da seid ihr genau am richtigen Ort heute. Nicht, um ihn auswendig zu lernen, wenn ihr wollt, könnt ihr das machen, aber zu Hause bitte. Sondern wir wollen uns heute ein bisschen mit Psalm 33 befassen. Und zwar, weil es ein ganz besonderer Psalm ist. Klar, jeder Psalm ist besonders. Aber dieser ragt schon ein bisschen aus den 150 Psalmen heraus. Und das merkt man gar nicht so auf den ersten Blick. Aber das Besondere an diesem Psalm ist, dass er fast ausschließlich über Gott spricht. Andere Psalmen sprechen auch sehr viel über den Gemütszustand des Psalmdichters oder seine Kämpfe oder seine Feinde oder sonstige Dinge. Aber hier im Psalm 33 geht es fast ausschließlich um Gott, außer Verse 16 und 17. Da ist kurz von einem König die Rede und von Heeresmacht und Pferden und so weiter. Aber ansonsten ist sehr viel von Gott die Rede. Und man stellt sich ja die Frage, hat Gott einen Körper? Jesus Christus hatte ihn 33 Jahre lang, stimmt, genau. Aber Gott hat, Gott sei Dank, keinen Körper. Denn jeder Körper ist definiert durch drei Dimensionen, Länge, Breite, Höhe. Jeder Körper hat Grenzen, sonst könnte man ihn gar nicht erkennen in dem Sinne. Und hier hört mein Körper auf. Hier bin ich schon nicht mehr, es sei denn, ich springe hoch, aber dann bin ich unten nicht mehr. Also, jeder Körper hat Grenzen. Gott sei Dank hat er keinen Körper. Ich möchte auch nicht sagen, er ist ein Geistwesen. Ich denke, Gott ist so ganz anders, als wir uns das vorstellen können, dass wir ihn gar nicht, erst recht nicht mit einem Wort beschreiben können. Aber Gott sei Dank ist Gott ein Wesen, das zugleich an allen Orten sein kann. Im Himmel und auf der Erde und bei dir und bei mir und in Südamerika und in Alaska und hier in Hameln, Gartenstraße 3. Ihm sei Dank, dass er so herrlich, so mächtig, so großartig ist, dass wir wissen dürfen, er ist bei uns. Und trotzdem, ich sage diese Dinge jetzt im Voraus, weil es interessant ist, dass hier in diesem Psalm und nicht nur hier, sondern wer die Bibel kennt, weiß, dass das auch sonst in der Bibel immer wieder vorkommt, dass Gott mit Körperteilen auch nicht verglichen wird, aber dass ihm Körperteile zugeschrieben werden. Und was ich damit meine, werdet ihr beim Hören des Psalmes merken, beziehungsweise am Ende der Predigt hoffentlich wissen, wenn ihr aufpasst. Es sind natürlich bildhafte Körperteile und trotzdem geht es um ihre Funktion und darum, dass wir als Menschen, eben zum Beispiel sogar Kinder, erfassen können, wie Gott ist und was er tut und welche seine Einstellung uns gegenüber ist. Darum Psalm 33, und vielleicht fällt dem einen oder anderen aufmerksamen Zuhörer schon auf, was ich gemeint habe. Jauchzt dem Herrn, ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Laute, Lob singt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist treu. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Damm und sammelt die Fluten in Speicher. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach, und es geschah. Er gebot, und es stand da. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich bestehen. die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten, und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tode errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Soweit Gottes Wort. Vater, wir danken dir so sehr für deine Gegenwart hier in unserer Mitte, für deine Liebe, für deine Gnade, auf die wir hoffen, heute hier und morgen bei unserer Arbeit oder wo immer wir auch sind. Danke für diese persönliche Beziehung, die wir mit dir haben dürfen. Denn du bist Gott, allein herrschend auf dem Thron von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und trotzdem neigst du dich zu uns Menschen und kommst uns ganz nahe. Ganz besonders dann, wenn wir dich von ganzem Herzen suchen. Und das tun wir heute Morgen hier. Heiliger Geist, wir brauchen deine Führung. Schenk mir Kraft und Weisheit, das alles so zu sagen, wie der Vater das will, und bewege und befreie und bereite unser Herzen vor, so dass wir das aufnehmen können, was du uns geben willst. Das bitte ich im wunderbaren Namen Jesus. Amen. Nun, wen wundert's, wenn ein Psalm, wo hauptsächlich von Gott die Rede ist, mit Lobpreis beginnt? Und diese ersten drei Verse zeigen uns ja schon ein bisschen, was Lobpreis bedeutet. Jubelt, ihr Gerechten, ihr Ehrlichen. Zu den Ehrlichen passt der Lobpreis. Zu den Gerechten passt der Lobpreis. Es ziemt sich ihnen, sagt David hier oder wer immer diesen Psalm geschrieben hat. Lobt den Herrn, spielt für ihn mit Instrumenten. Laute, zehnseitige Harfe. Die Musik, Lieder, Instrumente hat Gott erfunden. Wie großartig. Was wäre unser Leben ohne Musik? Gott hat den Menschen Fähigkeit gegeben, die Fähigkeit gegeben zu singen. Nicht nur den Vögeln, sondern auch den Menschen. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Instrumente zu bauen. Gott hat manchen Menschen sogar das absolute Gehör geschenkt. Ist unfassbar, dass wenn du ihnen einen Ton vorsingst, die dir sagen, welches der Ton ist. Und Gott hat dem Menschen die Möglichkeit und Fähigkeit gegeben, Instrumente zu spielen. Und das sollen wir zu seiner Ehre tun. Macht es gut, so gut ihr könnt, sagt ein Psalmdichter. Nicht so nebenher, naja, ach so, morgen ist Lobpreis, naja, gucken wir mal schnell ein bisschen so. Es geht schon, reicht schon, auch wenn das ein bisschen schräg klingt. Nein, so gut ihr könnt. Hier geht's um Qualität. Es ist eure höchste Aufgabe, sagt eine andere Übersetzung, Gott zu loben. Gott verdient unser Bestes. Neue Lieder anstimmen. Gott freut sich über neue, frische Lieder. Neue Lieder, die der Heilige Geist eingibt, die aus unserem Herzen kommen, das bewegt ist vom Heiligen Geist. Ja, du darfst im Wald und unter der Bettdecke und zu Hause, wenn du allein bist, gerne einfach lossingen. Ob in Sprachen, die der Heilige Geist dir eingibt oder in Deutsch. Ja, und wenn es ein bisschen schräg klingt, das hört ja sowieso niemand zu und ist in Ordnung. Gott freut sich. Gott hört dir auf jeden Fall zu. Und wenn du das von ganzem Herzen zu Gott singst, dann ist das großartig und wird dich auferbauen. Und dann fängt Vers 4 mit einem Denn an. Und ich sagte es hier schon vielfach, kleine Wörter sind oft sehr wichtig. Denn, Wir dürfen Gott loben und anbeten und ihm spielen und musizieren und sogar jauchzen, so fängt ja dieser Psalm an, sogar jauchzen ist drin. Dürfen wir. Ja, auch in der Gemeinschaft. Es sollte es dir niemand übel nehmen und wenn, dann zeige im Psalm 33. Jauchzt dem Herrn, ihr Gerechten. Und erst recht, wenn du weißt, du bist gerecht durch Jesus Christus, du bist Gott angenehm, du entsprichst dem Standard Gottes, dann darfst du jauchzen und dich freuen. Und tut all das, denn, und jetzt kommt die Erklärung, warum Gott unseren Lobpreis verdient, warum wir ihm singen und jauchzen sollen. Und jetzt beginnt David uns ein Stück weit, ja, wie gesagt, wenn es David war, beginnt er uns Gott vorzustellen. Und Geschwister und Freunde, wir haben es immer wieder nötig, über Gott nachzudenken, von Gott zu lesen, uns mit Gottes Charakter und Wesen zu beschäftigen, eben Psalmen zu lesen, in dem von ihm die Rede ist. Je besser wir Gott kennenlernen, umso stärker wird unser Glaube. Im Propheten Daniel heißt es in Kapitel 11, Vers 32, dass die, die Gott kennen, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Darum ist es auch immer wieder gut, dass es Predigten über Gottes Wesen, über Gottes Eigenschaften gibt. Und heute in diesem Fall mal in der Weise, dass hier in diesem Psalm 4 sogenannte Körperteile Gottes angeführt werden und uns damit bestimmte Dinge nahegebracht werden, die für unser Leben absolut wesentlich sind, die im Grunde zu den Basiselementen unseres Glaubens gehören und unserer Beziehung zu Gott, unserer Sicht auf Gott, beziehungsweise unserer Kenntnis, wie Gott uns sieht. Das erste ist sein Mund. Bestimmt ist euch aufgefallen, dass in Vers 6 davon die Rede ist, dass das Heer des Himmels durch den Hauch seines Mundes geschaffen wurde. Der Hauch seines Mundes. Also das, was Gott gesprochen hat. Sein Wort. Sein Wort ist die Basis unseres Glaubens. Sein Wort sollte die Basis unseres Lebens sein, unserer Beziehung mit Gott. Das Heer des Himmels, was für ein großartiger Ausdruck. Wenn wir abends bei klarem Himmel so nach oben schauen, in diesen Sternenhimmel, und es gibt ja Orte, wo man sie ganz besonders gut sehen kann, wo die Luft besonders klar ist, und wir ahnen gar nicht, wir sehen ja doch nur einen Bruchteil davon. Da muss man wirklich sagen, Heer des Himmels. Das ganze Universum, das Heer des Himmels, diese Erde, das, was auf dieser Erde ist, von der Natur her, hat der Hauch seines Mundes geschaffen. Somit werden wir mit diesem machtvollen Wort konfrontiert. Wir werden auf dieses machtvolle Wort Gottes verwiesen, das alles ins Dasein gerufen hat. Unvorstellbar für uns kleine Menschen, wie Gott sprechen muss und es geschieht. Vers 9. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Ja, so ist Gott. Eine ungeahnte Kraft hat sein Wort, eine unvorstellbare Macht. Es ist schöpferisch, es ist lebendig, es ist voller Kraft. Es entwickelt Dinge, es lässt Dinge entstehen. Sein Wort, der Hauch seines Mundes. Was für ein schöner Ausdruck auch das, der Hauch seines Mundes. Gott spricht. Wir haben es mit einem sprechenden Gott zu tun. Und er hat uns etwas zu sagen. Und nicht nur irgendetwas in der Flut der Worte, die wir sonst hören, sondern das Wesentliche. Petrus sagte mal zu Jesus in Johannes 6, Vers 68, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und damit will er sagen, niemand sonst. Und so ist es auch. Du hast Worte ewigen Lebens. Deine Worte geben mir Leben. Und er hat gut aufgepasst, denn 5 Verse davor sagt Jesus selbst, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Der Hauch meines Mundes ist Geist und Leben. Das kann niemand sonst sagen als Gott. Wenn Gott nicht mit uns reden würde, könnten wir ruhig auf ihn verzichten. Was ist das für ein Gott, der nicht mit uns reden sollte? Wir haben einen Gott, der spricht. Vers 4. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig oder richtig oder wahr oder vollkommen. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Das Wort des Herrn ist die Wahrheit selbst. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also es lohnt sich echt mal, die Bibel dahingehend zu studieren, was sie über sich selbst sagt, was sie über das Wort Gottes sagt. Es ist unfassbar. Ihr könnt gerne mal mit Psalm 119 anfangen, der ausschließlich über das Wort Gottes spricht. Aber wir haben uns hier, denke ich, schon mal Gedanken gemacht über die Qualität des Wortes Gottes, über die Wirkung des Wortes Gottes, über den Unterschied zwischen Wort Gottes und Menschenwort. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und ja, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, wird uns als Fleisch gewordenes Wort Gottes, als manifestiertes Wort Gottes vorgestellt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ich denke, wir werden erst im Himmel erkennen und erfassen und verstehen, was diese Worte eigentlich bedeuten. Aber wir merken, Wort Gottes klingt hier, ja, Hauch seines Mundes, aber es ist viel, viel mehr als Hauch seines Mundes, ist wirklich das, was Gott an Kraft, an Offenbarung, an Manifestation, an Wirkung, an Schöpfung hergibt und zustande kommen lässt. Und wenn Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist, wen wundert's, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, denn Gottes Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist wahrhaftig, haben wir, wie gesagt, hier gehört. Doch Jesus hat durch sein Wort den Sturm gestillt, Kranke geheilt, Tote auferweckt. Er musste zum toten Lazarus, der schon 4 Tage im Grab war, nur sagen, Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Er hätte mit einem Wort seine Feinde vernichten können. Er hätte sie wegblasen können, wie als ob ein Tornado sie mitnimmt. Und er tat es nicht, weil er leiden wollte für dich und für mich. Er hat deine und meine Schuld getragen bis zum letzten Atemzug am Kreuz, um uns zu retten. Der Hauptmann, von dem in Matthäus 8 die Rede ist, dessen Knecht krank war, der sagte zu Jesus, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Nur als Beispiel. Petrus sagte, als sie die ganze Nacht gefangen haben und mit leeren Netzen dastanden, aber Jesus ihnen sagte, werft nun, ja, am Tage, wenn die Sonne scheint, werft nun das Netz auf die andere Seite aus, sagt Petrus, Herr, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht, aber auf dein Wort hin. Ich weiß, wenn du etwas sagst, geschehen Wunder. Wenn du etwas sagst, kommt etwas in Bewegung. Wenn du etwas sagst, geschehen ungeahnte Dinge auf dein Wort hin. Und genau der gleiche Petrus, als Jesus den Jüngern in dem Sturm auf dem Wasser entgegenkam, auf dem Wasser gehend, hatte Petrus die Dreistheit zu sagen, ja, Jesus, ich will auch kommen, aber heiße du mich zu dir kommen. Sag du ein Wort, dann werde ich fähig, auf dem Wasser zu gehen. Und so war das auch. Darum ist es so wichtig, zu erkennen, was das Wort Gottes beinhaltet. Und nicht zuletzt, viele von uns, die meisten von uns hoffentlich wissen, dass Jesus auch einmal in der Wüste versucht wurde vom Teufel. 3-mal sogar. Oder mit 3 Herausforderungen hintereinander. Und jedes Mal antwortet Jesus, Er, der Sohn Gottes. Er, der dem Teufel überlegen war. Er sagt, es steht geschrieben. Gott, der Vater, hat gesagt. Und dieses Wort gilt. Und darum, wenn du Gott kennenlernen willst, musst du sein Wort kennen. Mach dir keine Illusionen, dass du Gott kennenlernen wirst, ohne sein Wort in dich aufzunehmen, ohne sein Wort zu lieben. Also der Hauch seines Mundes. Von seinem Mund war hier die Rede. Zweitens, Vers 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Das Auge des Herrn aber, Gott hat zwei Augen und er hat sehr gute Augen und er hat Augen wie Feuerflammen. Auch von Jesus ist dahingehend die Rede. Das Auge oder die Augen des Herrn achten auf die, welche ihn fürchten. Es ist interessant, dass in drei Psalmen hintereinander, also hier im Psalm 33, aber dann noch im Psalm 32 und im Psalm 34, von den Augen des Herrn die Rede ist. Im Psalm 32 steht zum Beispiel, dass Gott uns durch seine Augen leiten will. Das heißt, wenn uns jemand durch seine Augen leiten will, wir wissen ja, gerade unter Ehepartnern, da muss man nur einen Blick werfen und schon weiß der andere, was er soll. Manchmal ist der Blick auch streng, ja, ich weiß. Aber Menschen, mit denen man über die Augen kommunizieren kann, zu denen hat man eine enge Beziehung. Man kennt sich. Man kennt sich so gut, dass man weiß, was der Blick bedeutet. Und Psalm 32 sagt, oder sagt Gott, ich will dich mit meinen Augen leiten. Im Psalm 34, Vers 16 steht, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten. Wieder dieser Ausdruck, achten. Wenn ich auf jemand achte, dann ist mir die Person wichtig. Die Eltern achten auf ihre Kinder. Wir haben ein 2 Monate altes Enkelkind und sind sehr, sehr glücklich zu sehen, wie es sich entwickelt und wie es eben wächst und wie es einen schon anlächelt und so weiter. Da zerschmilzt man als Opa. Aber man achtet auf das Kind, dass ja keine Gefahr da ist. Man achtet darauf, wie es ihm geht. Man achtet darauf, ob es etwas braucht, ob es gut liegt. Man achtet grundsätzlich auf seine Kinder. Gut, wenn sie mal 20 sind, dann wohl nicht mehr so sehr. Dann verliert man sie mehr oder weniger aus den Augen. Aber Gott achtet auf die, die ihn fürchten. Du bist Gott wichtig. In Vers 13 lesen wir hier in Psalm 33, der Herr schaut herab vom Himmel. Er sieht alle Menschenkinder. Er betrachtet alle Menschenkinder. Ein wichtiges Wort hier ist alle. Alle heißt nichts anderes als alle. Wie einfach. Vers 14, er schaut auf alle Bewohner der Erde. Eine andere Übersetzung sagt, auf jeden Einzelnen. Jeder Einzelne ist ihm wichtig. Gott kennt jeden Einzelnen. Vers 15, er gibt Acht, noch einmal, auf alle ihre Werke. Also Gott weiß, was jeder Mensch tut. So groß ist Gott. Er sieht jeden einzelnen Menschen. Du kannst dich in keiner Höhle verstecken, und auch wenn du dich ganz tief in der Erde verstecken würdest, wäre Gott auch da, sagt Psalm 139. Gott sieht jeden Einzelnen und sogar ihre Werke. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott uns nicht aus den Augen verliert. Ja, unsere erwachsenen Kinder verlieren wir aus den Augen. Gott hat das auch so vorgesehen. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, heißt es so ganz altdeutsch. Das hat sich Gott so vorgestellt. Aber Gott, bei Gott sind wir nie erwachsen in dem Sinn, dass Gott sagt, so jetzt geh mal alleine los. Gott verliert uns nicht aus den Augen. Er weiß, wo du bist, wie es dir geht. Er weiß, was du denkst. Er weiß, wo Gefahr lauert. Er achtet auf dich, erst recht auf die, die ihn fürchten. Aber er sieht alle Menschenkinder. Er weiß, wo der Schuh drückt. Er weiß, wo du sonstige Herausforderungen hast. Ja, er sieht sogar ganz tief in dein Herz hinein, wo kein Mensch hinsehen kann. Er kennt sogar die Regungen deines Herzens, die du gar nicht so richtig wahrnimmst. Du merkst nur, in dir ist irgendetwas los. Ich denke, wir kennen alle dieses Gefühl. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so irgendwie unruhig bin oder bedrückt bin oder angefochten bin oder keine Ahnung. Gott weiß es, auch wenn du es nicht weißt. Gott sieht alles. Das ist natürlich zum einen ein Trost, zum anderen eine Warnung. Ist ein Trost in dem Sinn, Gott sieht uns, er weiß, was wir brauchen. Ich muss ihm auch nichts erklären. Ja, Gott weiß, du verstehst du, was ich meine? So wie wir es manchmal Menschen erklären müssen. Nein, Gott braucht keine Sondererklärung von dir. Er weiß alles. Er sieht dich. Aber da ist auch zugleich eine Warnung, dass wir vor Gott nichts verbergen können. Psalm 139, Vers 3, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Also auch da wieder ein Psalm, wo von Gottes Augen die Rede ist. Ein anderer wunderbarer Vers, 2. Chronik 16, Vers 9, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Zu diesem Vers habe ich eine ganz besondere Beziehung, weil er in meinem Elternhaus im Wohnzimmer hing. Etwa so groß, sehr schön geschrieben, so kunstvoll geschrieben mit ja, bestimmten, was weiß ich, keine Ahnung, Blumen oder was da noch waren. Aber der Inhalt ist das Wesentliche. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Ja, er guckt auch nach Hameln und da in die Umgebung und in andere Orte, überall hin. Er durchstreift die ganze Erde, sehr interessanter Ausdruck, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott will sich in deinem Leben mächtig erweisen, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst. Seine Augen bedeuten uns also, er ist uns nahe. Die Magd Abrahams, Hagar, die vor ihrer Herrin fliehen musste, die nannte Gott, du bist der Gott, der mich sieht, 1. Mose 16. Und da war sie bei einem Brunnen und sie nannte sogar den Brunnen, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie hat es erfahren, sogar mehrere Male, dass Gott sie sieht, dass Gott weiß, wie es ihr geht. Das darfst du auch sein. Darum, Gottes Augen bedeuten für uns Nähe, bedeutet, dass er informiert ist, bedeutet Sicherheit, bedeutet Führung, Schutz. Und dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein, wenn wir an Gott denken. Das ist unser Gott. Er sieht uns, er versteht uns. Und wir kommen noch gleich zu den Gründen, warum er das alles tut. Ich möchte mir die Zeit ersparen, um diesbezüglich auch über Jesus zu reden. Ihr könnt das selber studieren, wie Jesus immer wieder wusste, was die Jünger sagen, denken, ganz innerlich bewegen, worüber sie streiten, auch wenn er nicht in ihrer Nähe war, ob es ihnen gut ging, wie gesagt, der Fischfang und so weiter. Aber die Zeit reicht für all diese Gedanken nicht. Also erstens Gottes Mund, wie wichtig sein Wort ist. Zweitens Gottes Augen, wie wichtig es ist zu wissen, Gott weiß Bescheid. Gott weiß Bescheid. Aber ich kann auch nichts vor ihm verbergen. Drittens, seine Hände. Die werden hier indirekt beschrieben, aber ich nenne sie trotzdem so, weil es in der Bibel sehr oft zu lesen ist, dass Gott Hände hat, ist von seinem starken Arm die Rede, von seiner Rechten, die ausgestreckt ist und. Wahrscheinlich werde ich ja mal hier über Gottes Hand oder Hände extra predigen. Es ist faszinierend. Gott tut auch etwas mit seinen Händen. Vers 4. All sein Tun ist Treue. All sein Tun. Er tut viel. Er hat schon Himmel und Erde geschaffen, aber er tut auch jetzt viel. Auch jetzt lenkt er die Völker. Er lenkt die Großen der Völker. Ich stelle mir immer wieder vor, wie Schachfiguren. Und wenn wir die Nachrichten hören und lesen und nachvollziehen, was in der Bibel steht, so merken wir, wie Gott die Schachfiguren verschiebt und sich Dinge jetzt plötzlich entwickeln, die man vor 50 oder 100 Jahren gar nicht geahnt hat. Wie jetzt Türkei, Iran, Russland plötzlich sich versammeln, um gegen Israel zu ziehen. Siehe Hesekiel 38. Dann nehmen sie noch Libyen und Sudan mit, alles Länder, die dort aufgezählt werden, zum Teil mit anderen Namen. Aber die Türkei hat bereits in Libyen und Sudan ihre Stützpunkte, um Israel von allen Seiten einzukreisen sozusagen. Jetzt dringen sie nach Syrien ein und wollen versuchen, da Fuß zu fassen, um noch näher an Israel zu sein. Russland stabilisiert sich auch immer mehr in Syrien und da muss sich Israel jetzt wehren. Ja, all das steht in der Bibel, hier in diesem heiligen Wort Gottes. Einmal werden sich all diese Nationen gegen Israel versammeln. Israel wird allein bleiben. Ja, auch Amerika wird von sich von Israel trennen und Gott wird sich dann mächtig erweisen an diesen Völkern und sie beseitigen. Jetzt bin ich ganz von meinem Thema abgekommen, aber Gott tut was. In Hebräer 10, Vers 31 steht ein ziemlich ernstes Wort. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es gibt so viele Menschen, die Gott verhöhnen und leider auch viel zu viele, für die Gott überhaupt keine Rolle spielt. Vor ein paar Wochen ist ganz in unserer Nähe ein 35-jähriger junger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen mit seinem 21-jährigen Freund. Sie sind auf der Stelle tot gewesen. Gestern war die Beerdigung von dem einen. Und ich dachte so, auch wenn der war, ja, ich will jetzt nicht öffentlich sagen, wie und was, aber auf jeden Fall hat Gott in seinem Leben keine Rolle gespielt. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, eine Minute nach seinem Tod wusste er, dass es einen Gott gibt. Und das ist bei jedem Menschen so. Eine Minute oder eine halbe danach weiß man, dass es einen Gott gibt. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Vers 7, Gott türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Damm. Stichwort Tsunami. Er sammelt die Fluten in Speicher, Seen und Binnenmeere und so weiter. Gott sammelt die Fluten. Er vereitelt die Pläne der Heiden. Da haben wir es, Vers 10. Er verhindert die Anschläge der Völker. Wenn wir lesen, wie Israel bewahrt bleibt, weil es Gottes Volk ist und weil Gott Geschichte schreibt mit Israel. Er vereitelt die Pläne der Heiden. Nein, auch Erdogan wird gegen Israel nichts ausrichten können. Und Iran wird Israel nicht vernichten können. Und Russland auch nicht und China auch nicht und all die Feinde Israels. Vers 15. Gott hat das Herz aller Menschen gebildet. Vers 19. Er errettet vom Tod, erhält am Leben in Hungersnot die, die ihm vertrauen. Vers 20. Er hilft, er schützt uns wie ein Schild. Gott tut etwas. Gott hat mächtige Hände, unbeschreiblich starke Hände. Sein starker Arm, wie gesagt, ist irgendwo aufgeführt. Psalm 31, Vers 16. In deiner Hand steht meine Zeit. Meine und deine und unsere und die Zeit jedes einzelnen Menschen. Meine Zeit steht in deiner Hand. Psalm 139, 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Johannes 10, 28. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus Christus. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist in keiner Weise ein Beleg für einmal gerettet, für immer gerettet. Ich glaube nicht daran. Natürlich, von Gottes Seite her steht der Bund fest. Er hat sich verpflichtet, uns zu halten.
Aber wenn wir selber aus seiner Hand springen, wenn wir selber ihm den Rücken kehren, wenn wir selber uns von ihm abwenden, wenn wir selber in die Welt gehen, wie Paulus es zum Beispiel von seinem Freund Demas, seinem Mitarbeiter, sagt, er hat die Welt lieb gewonnen, da kann uns auch Gott nicht mehr helfen. Einmal gerettet, für immer gerettet, stimmt nicht. Hier sagt es aber Gott, niemand oder Jesus, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er ist treu, all sein Tun ist Treue. Unser Gott hat also eine starke Hand und somit dürfen wir ihm vertrauen. Ihm ist nichts unmöglich und darum dürfen wir uns auch seiner Führung anbefehlen. Jeder von uns braucht Führung. Herr, lenke du mich mit deiner Hand. Ein guter Freund von mir hat sich gerade beworben auf eine neue Arbeitsstelle und ich war so froh, dass er gesagt hat, Gottes Wille soll geschehen. Er wartet auf die Antwort. Du führst. Du weißt, ob das für mich gut ist oder nicht. Ich meine, es ist gut, aber du weißt es besser. Das ist Gottes starke Hand. Wohl dir, wenn du dich dieser Hand anvertraust. Wohl dir, wenn du weißt, meine Zeit ist in seiner Hand und somit kann mir nichts geschehen, was Gott nicht zulässt. Und auch der Tag meines Todes beziehungsweise meines Adresswechsels, ja, wir leben ja ewig, aber wir wechseln die Adresse von hier zum Himmel. Irgendeinmal, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, auch die Zeit hat Gott bestimmt und ich darf getrost und unverzagt sein. Der Gerechte ist auch im Tode getrost. Also Gottes Mund, Gottes Augen, Gottes Hände und viertens und letztens für heute sein Herz. Wie großartig. Sein Mund, seine Augen, seine Hände werden von einem guten Herzen gesteuert. Nicht als Organ, klar, sondern als Zentrum des Wesens, als Zentrum seines Seins. Ja, auch Gott hat ein Herz. Wie oft steht auch in der Bibel vom Herzen Gottes. Hier zum Beispiel, Vers 11. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Gott macht sich Gedanken über dich. Ja, auch über die Völker. Ja, auch über die Weltgeschichte. Ja, auch über Himmel und Erde. Ja, auch über die Engel. Ja, auch über den Teufel. Und Gott hat alles in der Hand. Gott hat alles in Kontrolle. Sein Wort wird sich erfüllen bis aufs letzte i-Tüpfelchen, weil sein Wort wahrhaftig ist. Aber all das wird von einem guten Herzen gesteuert. All das, was Gott tut. Gott macht sich Gedanken über dich und über mich. Diese Tage sagte meine Frau, da hat jemand anders zu ihr gesagt, hat Gott Zeit, sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern? Dass ich jetzt, keine Ahnung, ein neues Auto brauche oder einen neuen Kühlschrank oder also Gott mit sowas zu belästigen, komm. Ja, du darfst Gott belästigen mit solchen Sachen. Und es ist keine Belästigung, das darfst du wissen. Gott freut sich über dich, wenn du ihm sagst, Gott, hilf mir jetzt den richtigen Kühlschrank oder die richtige Waschmaschine zu finden oder den richtigen Händler und das richtige Auto. Und ich merke, einige von euch lachen. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr wisst wahrscheinlich genauso gut, wie gut es ist, wenn man da gute Beratung, erst recht gute Führung hat. Und Gott will sich auch dafür Zeit nehmen. Er nimmt sich Zeit. Vers 5. Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Wir haben es vorhin gesungen. Die Güte des Herrn, die Gerechtigkeit Gottes. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, aber er liebt ganz besonders dich und mich. Er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen, zu seinen Partnern. Er möchte mit dir und mit mir kooperieren. Gott liebt uns. Gott kennen bedeutet, sein Herz zu kennen. Umsonst weißt du Bescheid, nicht umsonst, nein, das ist das falsche Wort. Es bringt nicht alles, wenn du über Gottes Augen und Hände und Mund Bescheid weißt, wenn du nicht weißt, wie Gottes Herz schlägt, wenn du nicht weißt, was Gott in seinem Herzen empfindet. Einer meiner 587 Lieblingsverse ist Jeremia 29, 11. Nein, die Zahl stimmt nicht. Jeremia 29, 11, da sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ja, auch wenn wir manches Unheil erleben, auch wir Christen, ist es noch lange nicht Unheil gemessen an dem, was auf diese Welt zukommen wird. Gott hat nicht Gedanken des Unheils. Er hat Gedanken des Friedens, Gedanken der Güte. Er will uns und hat uns bereits eine Zukunft und eine Hoffnung gegeben. Jesus ist gegangen, um uns eine Stätte vorzubereiten, hat er versprochen. Fazit, Vers 8, die ganze Erde fürchte den Herrn. Vers 12, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Wen wundert's? Wohl dem Volk, das so einen Gott hat, der spricht, der Worte des Lebens hat, ein Gott, der mich sieht, dem nichts entgeht, dem ich dadurch vertrauen darf, ein Gott, der einen starken Arm hat, dem nichts unmöglich ist, der Wunder tut, ein Gott, der mich trägt, ein Gott, der mich hält und der seine Hand über mir hält, wie wir es gelesen haben, und ein Gott, der ein Herz hat, das nicht nur voller Liebe ist, sondern die Bibel sagt, er ist die Liebe in seinem ganzen Wesen. Gott ist Liebe. Das ist unser Gott. In Vers 20 bis 22 steht, und damit möchte ich schließen, unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Wir merken, wie der Psalmdichter das jetzt alles zusammenfasst. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen. Denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Da bleibt uns nur, uns immer wieder neu in Gottes Hand zu legen, am besten jeden Morgen, wenn du hoffentlich deine Bibel liest, wenn du mit Gott sprichst, wenn du deinen Tag Gott anbefiehlst. Sag ihm, Herr, ich hoffe heute auf deine Gnade. Herr, ich rechne mit deinen Augen. Ich rechne mit deinem Mund, ich rechne mit deinem starken Arm und ich rechne, dass dein Herz für mich schlägt. Jetzt fragt ihr euch wohl, sind das die einzigen Körperteile in der Bibel, wenn von Gott die Rede ist? Nein. Und das soll euch herausfordern, die Bibel auch dahingehend zu studieren. Es ist von Gottes Angesicht auch die Rede. Wie gesagt, von Gottes Arm und seiner rechten Hand. Sogar von Gottes Finger ist die Rede, von Gottes Füßen, von Gottes Ohren. Den ersten Teil eines Verses haben wir gelesen, weiß jetzt auf Anhieb nicht, welches der war. Da ist im zweiten Teil die Rede, ist die Ohren Gottes hören auf das Schreien der Seinen. Also von Gottes Ohren, ach so, ja, Vers 6. Psalm 34, 16. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Ja, auch von den Ohren Gottes ist die Rede. Sogar vom Schoß Gottes, von der Nase Gottes. Also, ja, wir haben es verstanden, es geht nicht um physische Körperteile, sondern um uns zum einen zu zeigen, wir sind Gott wesensgleich. Er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Und zum anderen sind all diese Bilder, die bemüht sind, uns zu zeigen, wie sehr Gott an uns interessiert ist, wie sehr Gott sich um uns kümmert, wie sehr Gott aber auch alles in seiner Hand hat. Und darum dürfen wir ihm vertrauen. Vater, es ermutigt uns so sehr, wenn wir dein Wort lesen und betrachten. Wir merken es einfach. Du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollen wir sonst gehen? Und Herr, angesichts der Flut der Worte, die wir jeden Tag hören, angesichts der Flut der Informationen, die wir bekommen, bete ich für mich und für meine Geschwister hier, dass wir es hinbekommen, deinem Wort Priorität zu schenken, deinem Wort wirklich Glauben zu schenken, mit diesem Wort zu rechnen, das sich erfüllen wird bis aufs Letzte. Danke, Herr, dass wir einen Platz in deinem Herzen haben, das dich veranlasst, auf uns zu achten, das dich veranlasst, mit uns zu kommunizieren. Du bist der Gott der Kommunikation, das dich veranlasst, uns zu tragen und zu führen und dich um die Kleinigkeiten unseres Alltags zu kümmern. Du bist vertrauenswürdig. Und Herr, ich bete, dass nun diese Betrachtung uns im Alltag begleitet, uns bei unserem weiteren Bibelstudium begleitet und wir immer mehr den Wunsch in uns hegen, dich noch besser kennenzulernen, so dass unser Herz dann fest an dir bleibt. Segne uns darin, Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.